13. Tamara, kannst du eines sonst danke? Paulus spricht hier zu den Thessalonikern und er sagt: Und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht so trauern müssen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Paulus hat den Thessalonikern schon berichtet, davon lesen wir im 3. Kapitel, dass er zurückkommen wird mit allen Heiligen. Aber jetzt ist das geschehen, was niemand erwartet hat in dieser jungen Gemeinde. Es sind Menschen gestorben und Jesus ist nicht gekommen. Und offenbar hat diese Gemeinde nun Paulus gefragt, was passiert denn mit denen? Verpassen sie vielleicht die Wiederkunft von Jesus? Oder werden sie ausgeschlossen von diesem Vorrecht, mit Jesus zu regieren? Und Paulus, er lässt dieser Trauer Raum. Er sagt nicht, ihr sollt nicht traurig sein, aber er sagt, ihr sollt nicht so trauern müssen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt, weil wir haben eine reale Hoffnung. Und das ist die Auferstehung von Jesus. Wir lesen weiter im Vers 14. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Das, was ich da schwarz unterlegt habe oder fett gedruckt habe, das ist eigentlich unser Glaubensbekenntnis, unser Credo. Jesus ist für mich gestorben und er ist auferstanden, er lebt. Und Paulus, er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube sinnlos. Er wäre nichtig, grundlos. Aber weil er auferstanden ist, haben wir diese feste Hoffnung. Und Jesus ist uns vorangegangen. Er ist der Erstling, so wie er gestorben ist, ist er auferstanden und so werden viele noch sterben, aber sie werden auch auferstehen. Die Stunde, die wissen wir nicht, das weiß Gott allein, aber wir wissen, dass der Moment kommen wird, wo wir auferweckt werden. Wir lesen weiter im Vers 15, denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Paulus sagt hier also, ich habe dieses Wort des Herrn empfangen. Wir wissen nicht, ob er eine Vision hatte, ob Jesus hörbar zu ihm gesprochen hat oder ob er einfach auch sich bezieht auf etwas, was Jesus in dieser Zeit schon gelehrt hat. Jesus hat ja mehrere Male auch über seine Wiederkunft gesprochen. Aber Paulus sagt hier, es ist ein Wort des Herrn. Und das möchte ich unterstreichen. Nichts ist so sicher wie das Wort von Jesus. Jesus selber sagt in Matthäus 24, Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben ewig bestehen. Und ich denke, das kennen wir alle, wie viele Worte auch in unserer Zeit, auch in unserem Umfeld, vielleicht auch von uns, sind leer. Sie gelten heute, aber vielleicht schon morgen nicht wahr. Sie waren übertrieben, nicht ganz so gemeint. Wie viele Worte, die zugesagt werden, werden auch gebrochen. Aber Jesus, er sagt, meine Worte werden in Ewigkeit Gültigkeit haben. Und Paulus, er sagt hier auch, dass die Gläubigen, die bereits gestorben sind, bei der Wiederkunft von Jesus keinen Nachteil haben werden zu denen, die zu diesem Zeitpunkt eben noch leben werden. Und dann fährt Paulus weiter im Vers 16, auf den Befehl Gottes werden die Stimme des Erzengels und der Schall der Posaune ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Jesus selber wird zurückkommen, und zwar beim Zuruf von einem Erzengel und dem Schall der Posaune Gottes. Ich habe in einem Bibelkommentar gelesen, das war mir gar nicht so bewusst, dass der einzige Erzengel, der in der Bibel auch als Erzengel bezeichnet wird, das ist Michael. Und zwar im Buch Judas 1,9. Also Michael, davon können wir ausgehen, wird diesen Zuruf machen, die Posaune Gottes wird erschallen und dann wird Jesus zurückkommen. Und dann lesen wir weiter in Vers 17, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen, den bereits Verstorbenen, entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Also zuerst die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, bereits gestorben sind, und dann alle Gläubigen, die noch leben bei der Wiederkunft Jesus, die werden entrückt werden dem Herrn entgegen. Das Wort Entrückung, das kann übersetzt werden mit hinwegnehmen, hinaufnehmen oder auch entreißen. Im Alten Testament wurde Henoch entrückt. Elia wurde entrückt mit diesem feurigen Wagen. Und auch Jesus im Neuen Testament, er wurde entrückt vor den Augen der Jünger in den Himmel emporgehoben. Und wir alle werden eines Tages entrückt werden. Vielleicht hilft dieses Bild von einem großen Magnet, wo wir einfach dort, wo wir sind, werden wir eben dem Herrn entgegengezogen werden. Jesus hat selber davon gesprochen, davon lesen wir im Lukas 17, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben aufgibt, der wird es für immer bewahren. Ich sage euch, zwei schlafen in jener Nacht in einem Bett, einer wird angenommen und der andere bleibt zurück. Zwei Frauen werden gemeinsam Getreide mahlen, die eine wird angenommen und die andere bleibt zurück. Also diese Entrückung wird plötzlich geschehen und dafür sollen wir bereit sein. Ich war kürzlich im Fontisladen bei Cyril und Tran und dort hing so eine Tasche, eine Einkaufstasche, könnte man sagen, so eine Jute-Tasche, und darauf stand, es war in Englisch, aber so paraphrasiert auf Deutsch, falls die Entrückung stattgefunden hat und du diese Tasche findest, gehört der Inhalt dir. Genau, und eben kein Besitzer mehr da ist. Und ich musste schmunzeln, als ich das las, aber es ist natürlich auch tragisch. Es ist tragisch, weil Jesus sagt hier, wer sein Leben an sich klammert, der wird es verlieren. Und wer sein Leben aufgibt, wird es für immer bewahren. Hier geht es nicht um den Märtyrertod, sondern hier geht es darum, dass dieser Herrschaftswechsel geschieht in unserem Leben. Wer sagt, ich bin der Herr meines Lebens, ich sitze auf dem Thron, mein Ego, der klammert sich an sein Leben. Und wer sagt, Jesus, du bist der Herr meines Lebens, ich übergebe dir die Herrschaft von meinem Leben, der wird das Leben in Ewigkeit erhalten, das ewige Leben. Etwas, was ich auch noch unterstreichen möchte, darum gehe ich noch einmal kurz zurück, ist, dass Paulus hier sagt, dass wir dem Herrn entgegengehen in die Luft, in diesem Luftraum wird dieses Zusammentreffen sein. Pardon. Wer kann mir sagen, wer den Luftraum regiert? Er ist Gott über Himmel und Erde. Aber es ist interessant, weil das war mir so nicht bewusst. In Epheser 2, 1-2, da schreibt Paulus Folgendes. In der Vergangenheit wart ihr geistlich tot, denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt. Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und wart dem Fürsten der Macht der Luft verfallen, der von dort aus seine Herrschaft über diese Welt ausübt. Also der Herrschaftsraum eigentlich, der von Satan, von dem Erzfeind Gottes, ist der Luftraum. Und wenn Jesus herabkommen wird, dann haben wir eben gelesen, werden die bereits Verstorbenen aufgeweckt, dann die noch Lebenden zu diesem Zeitpunkt und gemeinsam, diese ganze Schar, werden in der Luft eben Jesus entgegengehen. Er wird herabkommen von der Herrlichkeit und das wird in diesem Luftraum sein, also im Angesicht von Satan, dort wo Satan regiert. Und das war für mich eine neue Erkenntnis bei der Vorbereitung. Ich habe mir gesagt, das können wir uns nicht vorstellen. Also das wird eine Schar sein, das müssen wir uns irgendwie schenken lassen, dieses Bild von Gläubigen aus allen Jahrhunderten. Das sind Menschen eben, von denen wir in der Bibel lesen, dann die Kirchenväter, die Wüstenväter, große Männer und Frauen Gottes, aber auch ganz viele Unbekannte, so wie viele von uns, wie ich, Gläubige aus allen Völkern, aus allen Nationen, von allen Erdteilen, Kinder, Erwachsene, Frauen, Männer werden dort eben auferweckt, die schon gestorben sind, und die anderen werden hier aufgehoben und werden Jesus entgegengezogen. Und dieser Ausblick, der darf und der soll uns ermutigen, heute Morgen. Vielleicht kennt ihr das auch, wir haben heute Pfingsten und wir schauen vielleicht unsere Gemeinde an, wir schauen vielleicht die Gemeinde allgemein von Jesus an und wir sagen uns vielleicht so innerlich, manchmal scheint sie doch auch irgendwie kraftlos oder vielleicht auch so unscheinbar oder auch klein. Wir sagen uns, hier in der Schweiz 4 oder 5% von wiedergeborenen Christen. Vielleicht sagen wir, was richten wir denn noch aus? Und mich ermutigt diese Aussicht, das wird geschehen. Darauf leben wir hin. Und wir werden Jesus sehen, wie er ist. Das lesen wir in 1. Johannes 3,2. Seit Pfingsten ist Christus, der in uns lebt. Und wir leben darauf hin, dass wir mit ihm sein werden. Und Paulus schließt seinen Brief ab mit diesen Worten: Tröstet, oder je nach Übersetzung heißt es auch, ermuntert euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Das ist auch ein Schlüssel von diesem Brief. Paulus spricht hier nicht eine ganze Dogmatik, also nicht eine Glaubenslehre über die Auferstehung, wann wird alles sein, welche Etappen kommen. Wir erfahren auch nichts, was geschieht mit den Toten zwischen ihrem Tod und der Wiederkunft von Jesus. Wann wird das genau sein? Aber Paulus, er sagt hier einfach, es soll euch trösten. Die bereits Verstorbenen, die noch Lebenden, die werden alle zusammen Jesus treffen. In diesem Luftraum, als Triumphzug, als Siegeszug. Wir haben diese Ewigkeitsperspektive. Der Tod ist nicht mehr das Ende, sondern es ist eine Verwandlung. Wir gehen vom Glauben zum Schauen. Wir gehen von Trauer zu Triumph, von Verlust zu Fülle, von Asche zu Schönheit. Schmerz wird Herrlichkeit und Niederlage wird Sieg. Wenn wir heute Pfingsten feiern, dieses Kommen vom Heiligen Geist, dann ist auch eine Aufgabe des Heiligen Geistes, dass er unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Und mit diesem Gedanken möchte ich schließen. In Römer 8, da sagt Paulus, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist unser Name im Buch des Lebens aufgeschrieben. Und wir wissen, dass wir auferstehen werden zu ewigem Leben. Und ich möchte einfach schließen mit dieser Frage. Heute Morgen, weißt du, dass dein Name aufgeschrieben ist im Buch des Lebens? Weißt du, dass du eines Tages Teil sein wirst von diesem Siegeszug, von diesem Triumphzug? Und wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du das festmachst, dass du dir diese Gewissheit schenken lässt, einfach in einem Gespräch auch mit Jesus. Es kann auch hilfreich sein, auf jemanden zuzugehen, dem du Vertrauen schenkst. Und dir vielleicht anhand der Bibel auch das noch einmal zu erklären. Was ist die Wiedergeburt? Was sagt die Bibel auch darüber, was kommen wird? Und vielleicht ist es manchmal auch einfach nötig, dass wir uns diese geistliche Wahrheit zusprechen lassen. Ich glaube, dafür ist auch Gemeinde da, dass wir uns auch geistliche Wahrheiten zusprechen und sagen, das Wort des Herrn ist wahr. Das ganze Wort. Und auch das ist wahr. Niemand kann dich reißen aus der Hand des Herrn. Und möchten wir doch dieses Pfingstfest heute auch erleben in dieser Aussicht, was sein wird. Darauf leben wir hin. Und der Heilige Geist möge auch dieses Wissen, wohin wir gehen, immer wieder auch neu bestätigen, unserem Geist. Und auch diese Vorfreude immer wieder neu auch wecken, worauf wir hinleben. Amen. Ich bete. Himmlischer Vater, wir möchten dir einfach Danke sagen. Wir möchten dir Danke sagen für dein Wort, das wahr ist, in Ewigkeit. Und das, was du sagst, da können wir uns einfach felsenfest drauf verlassen. Und ich danke dir für die Pfingsten. Danke vielmals, dass du uns nicht als Weise zurückgelassen hast, sondern dass du, Jesus, gesagt hast, ich werde euch der Geist schicken, der Heilige Geist, der Tröster, der Beistand, wo euch in alle Wahrheit wird leiten, wo euch wird erinnern. Und so danke ich dir, oh Geist Gottes, für deinen Dienst in uns, dass du nicht aufhörst zu wirken. Danke vielmals auch, dass du unserem Geist immer wieder auch bezeugst, dass wir Kinder Gottes sind. Und dass der Tod nicht einfach nur Trauer mit sich bringt, sondern dass wir uns dürfen freuen auf die Herrlichkeit. Dass wir dich, Jesus, werden sehen in deiner ganzen Macht, in deiner ganzen Schönheit. Wir werden dich sehen, wie du wirklich bist. Und so danke ich dir, dass du uns einfach auch als Gemeinde, als Helser mit Aarau, immer wieder einfach auch mit Freude beschenkst. Freude, dass wir zu dir dürfen gehören. Freude, dass unsere Zukunft vorbestimmt ist. Und ich danke dir, dass du gerade heute Morgen auch das einfach versiegelst, was du uns aufgetan hast. Durch einen Lobpreis, durch einen Zeugnismoment, vielleicht durch eine Begegnung, die wir haben heute Morgen, durch die Predigt, dass das einfach wie versiegelt wird in uns und dass du das weiter auch bewegst in die kommende Woche. Wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen, Jesus Christus. Amen. Amen.